Wir haben ja letztes Jahr mehrere Treffen hier gehabt mit einer größeren Mitarbeiterrunde und haben zwei Nachmittage hier verbracht und gebetet und gesagt, Herr Jesus, wir brauchen von dir eine Richtung für die Gemeinde. Wie sieht die Gemeinde 2020 aus? Wie sieht es aus? Du baust doch die Gemeinde, nicht wir bauen. Es steht, der Herr baut seine Gemeinde. Aber wir brauchen ja die Weisheit von ihm. Wie geht das? Und wir haben viel gefragt und haben versucht hinzuhören. Und unter anderem kam ein Wort, dass wir uns als Gemeinde mit dem Buch Esra beschäftigen sollten. Und das Buch Esra, na, jetzt müsste mein Ding ja, ach, ich sollte die Maus natürlich auch anmachen, sonst kann die sich noch so viel mühen. Das steht ja im Alten Testament. Und ist eines der Bücher, die sich relativ gut lesen lassen. Also ich weiß nicht, wer von euch Jeremia so von vorne bis hinten buchstabiert, da tue ich mich immer schwer. Da denke ich mir immer, ach, ich verstehe so wenig, Herr Jesus. Ja, das kann ich verstehen, aber das ist so schwierig, wie sieht das aus? Aber so das Buch Esra, das gehört zu den Büchern, die sage ich, die lassen sich relativ gut lesen. So, ach nee, bevor ich losgehe, wollte ich nochmal die Jahreslosung euch in Erinnerung bringen, wo Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Nur nochmal so zur Erinnerung, falls wir die schon wieder vergessen haben sollten. So, das Buch Esra. Und ich dachte, ich lese mit euch die ersten drei Verse. Und werde dann versuchen, uns mit hineinzunehmen in das Geschehen, was etwa so 2500 Jahre vor unserer Zeit war. Und dann ist die Frage, was hat es uns überhaupt noch zu sagen? 2500 Jahre, die Menschheit hat sich doch verändert, der moderne Mensch. Aber man lernt aus der Geschichte, dass man aus der Geschichte nicht lernt, nichts lernt. Die Menschheit ist immer die gleiche geblieben. Also wenn du ein klein wenig Geschichte studierst, sag mal, es ist alles schon mal gewesen, nichts Neues unter der Sonne, wie Salomo das auch mal gesagt hat. Aber ich lese erstmal einige Verse, damit man in die ganzen Geschehnisse hineingenommen werden kann. Esra 1, 1 bis 3. Im ersten Jahr des Kyros, das war 538 vor Christi Geburt, ein Jahr vorher hatte er Babylon eingenommen, eine Stadt, die eigentlich als uneinnehmbar galt. Das ist von mir so eingeschoben, damit wir das einsortieren können, wann das Ganze sich abgespielt hat. Im ersten Jahr des Königs Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, dass erfüllt wurde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, und er ließ ausrufen in seinem ganzen Königreich, auch durch Schrift, und ließ sagen, so spricht Kyros, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat mir der Herr, der Gott des Himmels, gegeben. Und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Judäa und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. So startet dieses Esra-Buch. Und wenn man ein klein wenig recherchiert, also ich sag mal ein gutes Bibellexikon nimmt und das Internet mal über Google befragt, dann wird man ganz schnell rausfinden, dass das Buch sich sehr gut in zwei Teile aufteilen lässt. Kapitel 1 bis 6, die Serubabel-Erzählung mit dem Wiederaufbau des Jerusalemer Tempels. Und dann die Kapitel 7 bis 10, die Esra-Erzählung, der Zug nach Jerusalem und die Konstituierung der jüdischen Gemeinde. Der Haupttext des Buches ist in Hebräisch geschrieben, dagegen sind diverse andere Kapitel in der aramäischen Sprache geschrieben. Fragt mich mal, warum? Weiß ich nicht. Ich habe gedacht, da könnte ich eine Hausaufgabe weitergeben für alle die, die mal ein bisschen tiefer forschen wollen, wie das denn so weitergeht. Das Buch Esra und das Buch Nehemia wurden früher immer als eine Einheit gelesen. Und wenn du sich so durchfräst von Esra zu Nehemia, dann wirst du ganz viele Doppelungen feststellen. Später ist es dann geteilt worden. Aber was auch noch wichtig ist, es schließt fast lückenlos an das Buch der Zweite Chronike an. Die ersten Zeilen im Esra-Buch sind fast identisch mit den letzten Zeilen der Zweiten Chronike. Also es ist eine Fortschreibung der Geschichte, wie Gott mit Israel umgeht. Und um das ein klein wenig zu verstehen, müssen wir mal noch viel, viel, viel weiter zurückgehen, damit wir dieses Buch richtig einsortieren können. Also ein bisschen Hintergrundwissen. Die Frommen unter uns wissen, Gott hat sich das Volk Israel erwählt. Die Bibel spricht davon, oder es steht in der Schrift, sprechen kann die Bibel ja nicht, die kann ja nur was nie wiedergeben, ja, dass das das kleinste und unbedeutendste Volk war, deswegen hat das Gott ausgesucht. Gut, muss man so stehen lassen, er ist Gott und wenn er dazu entschieden hat, kann ich sagen, also du hättest viel besser die Germanen genommen oder noch besser die Siegerländer, dann wäre ich direkt betroffen. Aber er sucht sich Israel aus, das jüdische Volk. Und fängt an, mit diesem Volk zu arbeiten. Direkt am Anfang sagt er, gebt mal Acht, ich habe euch erwählt und deswegen bitte benehmt euch auch anständig. So würde ich das mal ganz weiträumig sagen. Er warnt sein Volk und sagt, gebt Acht, wenn ihr auf meinen Wegen geht, ich werde Segen ohne Ende fließen lassen. Macht ihr es aber nicht, gibt Stress. Und typisch, wie wir Menschen sind, wir wollen nicht hören. Das ist Kindererziehung live. Ich will nicht hören. Da rein, da raus. Jeder hat seinen eigenen Dickkopf. Und ich dachte, Mann, willkommen im Club. Ich bin ein echter Israelit. Ich habe meinen eigenen Dickkopf. Seid ihr mit mir da unterwegs? Also mir kann man 100-mal sagen, Paul macht das so, wenn ich die Idee habe, dass das besser anders wäre, hast du keine Chance. Frag mal meine Frau. Nicht nur in der Ehe gibt das damit den Stress, sondern auch in der geistlichen Nachfolge. Die Folge war davon, dass, weil sie immer nicht auf Gott hören wollten, 722 vor Christi Geburt, die Assyrer die 10 Nordstämme von Israel deportierten. Es blieb nur noch Juda übrig. Das waren Zeichen ohne Ende. Sie wurden einfach weggeführt, weil sie nicht hören wollten. Da komme ich nachher nochmal auf unsere christliche Lebensweisheit zurück, wenn wir vielleicht weggeführt werden und wie das dann so aussieht. Und mit Hiskia im Nordreich schien eine Wende zu kommen. Hiskia war ein König, der, wo drüber steht, er tat, was recht war vor dem Herrn. Und dann war es was ganz Erstaunliches. Mit Hiskia wurde wirklich Erweckliches ins Land hineingeführt, ins Land Juda. Es gab Bekehrung und dann wurde der König sehr krank und war sterbenskrank. Und die Bibelfesten wissen, dann bekommt er von Gott 15 Jahre zu seinem Leben hinzugesetzt. Und diese 15 Jahre nutzt er irgendwo nicht richtig. Und das ist vielleicht für mich die erste Frage, die ich an unsere Schrift hier reinnehmen will. Ach nee, ich muss noch was einschieben. Hiskia vergessen wir nicht. In dieser Zeit, wo das Volk weggeführt wurde, wo so viel Krieg und Sorgen waren, in dieser Zeit hat Gott ganz viele Propheten erweckt. Das war für mich in der Vorbereitung das ganz große Erstaunliche. Es ist kompakt in 2, 3 Jahrhunderten ist fast das gesamte prophetische Wort der Bibel entstanden. Da sehe ich, Hesekiel hat in dieser Zeit gelebt, Nahum, der zu Ninive gesprochen hat. Ich habe die Jahreszeiten dazwischen geschrieben, Zephania, der zu den Juden gesprochen hat, Jeremia, der zu Juda gesprochen hat, Habakuk, der zu Juda gesprochen hat, Obadja, zu Edom, Gott richtet, und Daniel war die ganze Zeit Babylonien unterwegs und wurde die weise prophetische Figur schlechthin. Gott hat immer wieder geredet und gewarnt. Und jetzt kommt das dazu, dass Hiskia seine 15 Jahre nicht richtig nutzt. Er hat Reichtum angehäuft, weil Gott gesegnet hat. Und dann kommen aus Babylonien Leute vorbei und er zeigt seinen ganzen Reichtum, gibt damit an. Ach, ich habe gedacht, so schlimm ist das doch eigentlich gar nicht. Aber in diese Zeit hinein kommt der Prophet Jesaja und sagt, jetzt ist es maßvoll. Jetzt kann ich natürlich lange über Hiskia sprechen, aber das ist so die erste Frage so im Vorbuch auf das, im Vorlauf auf das Esra-Buch. Die erste Frage, wie nutze ich meine Lebenszeit? Im letzten Jahr und in diesen Jahren kommen ganz viele Leute auf mich zu und fragen, Paul, wie stellst du dir das denn vor, wenn du in Rente gehst? Das ist eine gute Frage, nicht? Also ich weiß nicht, wie ich mir das vorstelle, aber eins weiß ich, wenn Gott mir einigermaßen Kraft und Gesundheit gibt, dann möchte ich ein permanenter Unruheherd sein für die negative Welt. Dann möchte ich mit ihm unterwegs sein. Ich möchte nicht irgendwann erwischt werden, dass ich Frühstücksfernsehen gucke, weil mir sonst zu langweilig ist. Ich möchte nicht erwischt werden, wo ich dann sage, ach nee, momentan, der Rücken macht nicht mehr so mit, es quietscht und eiert, ich gehe jetzt nicht mehr zur Gebetsstunde oder zur Bibelstunde. Ich möchte bis zu meinem letzten Atemzug, wenn mir das Gott gibt, seine Ehre suchen. Und ich möchte damit angeben, was er an Reichtum in mein Leben gelegt hat. Wir sind ja eine Gemeinde, die ein relativ hohes Durchschnittsalter hat. Aber ich habe mir gedacht in der Vorbereitung, machen wir doch nicht den Hiskia-Fehler. Wir bekommen vielleicht 15 Jahre von Gott noch hinzugetan. Die Frage ist, wie lebe ich dieses Leben? Vielleicht hast du noch 40 Jahre vor dir, aber setz alles daran, Gottes Ehre zu suchen. Ohne brauchst du gar nicht das Esra-Buch anfangen zu lesen. Das ist Vorgeschichte. Ich möchte uns Mut machen, die wir schon ein gewisses Alter erreicht haben. Fang an zu träumen, was du noch mit Gott machen kannst. Also ich hätte ganz, ganz viele Träume. Je nachdem, wie ich morgens aufstehe, denke ich, oh, ich könnte mir vorstellen, jetzt für 10 Jahre noch nach Indien zu gehen und mit meinem Sohn zusammen in Nordindien in der gefährlichen Gegend Gemeinde zu gründen und endlich noch ein bisschen Abenteuer zu haben. Ist ja langweilig geworden in Berlin. Ich könnte mir vorstellen, nee, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, sonst nagelt mich nachher irgendjemand fest. Ich möchte entdecken, was Gott noch hat. Lass uns darüber träumen, was Gott für dich noch hat. Hiskia, wie nutzt du deine Lebenszeit? Jesaja prophezeite ihm dann die Wegführung. Und das wurde dann auch genauso umgesetzt. Von 605 bis 586 legten die Babylon Jerusalem in Schutt und Asche. In 3 Phasen wurden sie weggeführt, 605, 597 und 586 vor Christi Geburt. Und in 3 Phasen, dann sind wir jetzt wieder bei Esra und Nehemia, in 3 Phasen lief die Rückkehr, einmal von Zerubabel 538, von Esra 458 und von Nehemia 445 vor Christi Geburt. Die Frage 2, die sich an diese Thematik anschließt. Wenn Gott mit seinem Volk so umgeht, wenn sie nicht zuhören wollen, wenn sie ihren eigenen Dickkopf haben, wie geht er dann mit uns um? Ich hatte ja gesagt, am Ende der zweiten Chroniker fängt im Prinzip das Esra-Buch schon an. Und ich dachte, ich lese euch aus den letzten Zeilen der zweiten Chronik 36 einiges vor. Auch alle Oberen Judas und die Priester und das Volk versündigten sich noch mehr mit all den gräulichen Sitten der Heiden und machten unrein das Haus des Herrn, das er geheiligt hatte in Jerusalem. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, ließ immer wieder gegen sie reden durch seine Boten, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs und es keine Heilung mehr gab. Das Volk Israel, die mit dem dicken Kopf. Aber ich habe mich gefragt, wenn wir Christen geworden sind, wenn Gott uns von Neuem geboren hat, wenn er hier innen drin Wohnung bezogen hat, wie sieht dann unsere Lebensperspektive aus? Haben wir das prophetische Wort? Ja, wir haben es ja in dicken Lettern gebunden. Wir können es ja nachlesen. Wir müssen nicht vom Hörensagen unterwegs sein. Wir wissen eigentlich, was richtig und was falsch ist. Und ich frage mich, wo ist unsere Hauptzielrichtung, mit der wir unterwegs sind? Wo mache ich als Christ Kompromisse? Wo lasse ich mich prägen von der Welt? Und wie wenig präge ich die Welt? Das Buch Esra spricht von der Gnade, die Gott ausgießt, damit wir wieder zurechtgebracht werden. Aber manchmal frage ich mich, ob wir nicht schon mitten in der Zeit des Wegführens leben. Ich weiß nicht, wer von euch sich mal Gedanken gemacht hat, warum die blühenden christlichen Landschaften in der Türkei, in Nordafrika, im Nahen Osten, die nach der paulinischen Evangelisation blühende christliche Landschaften waren. Warum die alle dem Islam anheimgefallen sind? Habt ihr euch das mal gefragt? Da war Erweckung ohne Ende. Und heute regiert der Islam, heute regiert der Krieg, heute regiert die Misshandlung der Menschen. Da ist alles verschenkt worden, was Gott gegeben hatte. Meine Theorie. Wenn du ein klein wenig Kirchengeschichte liest, dann wirst du feststellen, wie die Leute, die Christen waren, sich ab einem gewissen Punkt nur noch um den Faktor Macht gedreht haben. Es gab ein Konzil, da hat der eine Kriegsmannschaft angebracht, die wollten über das Neue Testament, was ist wirklich von Gott eingegeben, ja oder nein. Der eine kam mit einer Armee und der andere auch und die haben sich gegenseitig niedergemetzelt bei einem christlichen Konzil. Überlegt mal, wir würden BK 2020 machen hier, ja? Und du würdest mal nach Kreuzberg gehen und würdest mal so ein paar richtige stramme Männer holen und sagen, so, jetzt will ich euch mal zeigen, wie die Begegnungskirche in der nächsten Zeit regiert werden soll. Und dann schauen wir in unsere Gemeinden hinein, in die christlichen Gemeinden schauen wir hinein. Und ich weiß nicht, wie viele christliche Gemeinden wegen Machtspielen derzeit kaputt gehen. Und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob die Gemeindegründungen, die überall forciert werden, ob die inzwischen das kompensieren können, was kaputt gemacht worden ist in den letzten 20 Jahren durch Zwistigkeiten und Machtspiele. Die größte Gemeinde in Berlin sind die, die an Machtspielen kaputt gegangen sind, die nirgendwo mehr in Gottesdienst gehen, weil sie sahen, ich halte es nicht mehr aus. Zweite Frage, die mich daran bewegt. Wir schauen in unsere Gemeinde hinein, in die christliche Gemeinde. Ich fasse ein bisschen weiter. Wie viele christliche Ehen gehen kaputt? Und zwar letzten Endes wegen Machtspielen. Wer hat Recht? Da ordnet man sich nicht mehr gegeneinander unter. Da achtet man nicht mehr den einen höher wie sich selbst. Also es ist erschreckend, wie viel christliche Ehen vor die Wand gehen. Wir regen uns auf über Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Ehrlich, das ist außen vor. Ich reg mich darüber auf, dass wir so wenig Liebe untereinander haben. Das ist ganz hautnah. Für die andere Sache haben wir ja gar keine Beispiele. Ich frage mich, wie Gott mit uns umgeht. Ich frage mich, wie Gott mit uns umgeht, wenn wir es wirklich nicht ernst nehmen, dass die ganzen Flüchtlinge, die jetzt nach Berlin gekommen sind, eigentlich Jesus kennenlernen müssten und wir in unserer Wohlfühloase uns unterwegs aufhalten. Hier müsste ich einen dicken Besen nehmen und vor meiner Tür kehren. Ich lasse euch noch mal so an meinem Herzen Anteil nehmen. Als wir vor 10 Jahren die Kirche hier erworben haben, da hatten wir gerade wenige Jahre vorher eine Zeltevangelisation vom Paracelsusbad. Ich bin dankbar für unsere Räume, die wir bekommen haben, aber seit dieser Zeit sind wir ganz viel dabei, Baustelle, die Räume auszubauen, die Häuser dahin zu setzen, die Immobilie zu erhalten. Und ich habe mich gefragt, wo ist unsere missionarische Kraft? Ist die beim Bauen verloren gegangen? Die Frage hat mich in letzter Zeit oft beschäftigt. In dieser Zeit gehen Leute draußen verloren. Manchmal denke ich mir, wäre es vielleicht einfacher, wir verkaufen das Ganze hier und mieten uns irgendwo ein und kümmern uns nur noch um die Menschen, die sonst verloren gehen. Stattdessen gehen 70% unserer Mitarbeiterbesprechungen damit drauf, wie erhalten wir das Haus hier möglichst sauber. Wer hat mal wieder einen Topf geklaut? Die Teelöffel verschwinden ständig. Ah nee, die sind jetzt da, jetzt verschwinden ständig Gabeln. Wer hat sie, wo kommen sie her, wie kriegen wir Gabeln wieder her? Entschuldigt, wenn ich das mal so ein bisschen sage, so eine Korinthenkackerei und so eine, um die wir uns kümmern und draußen, wie gehen wir um? Ich glaube, ich muss ganz neu das Buch Esra wieder lesen, um zu sagen, wie kommt Gottes Gnade wieder in unser Leben hinein? Wie kommt die Zurückführung? Aber eine Frage muss ich trotzdem uns stellen, wenn Gott mit seinem Volk schon so umgeht, wie geht er mit uns als Christen dann um? Sind wir anders? Oder sind wir aufgepfropft? Wie ist unser Maß an Heiligkeit? Eine dritte Frage, die geht jetzt ein bisschen in die politische Richtung hinein. Wir lesen am Anfang, der große Perserkönig Kyros, der kommt aufgrund einer Offenbarung Gottes auf die Idee und sagt, okay, ich muss die Juden sponsern, ich will den Tempel bauen. Das ist so ein Ding. Ich habe gedacht, was für ein Gottesbild habe ich? Seid ihr mit mir manchmal so, dass wir sagen, also wir wünschen uns am besten einen Bundespräsidenten, der ein wiedergeborener Christ ist. Eine Bundeskanzlerin oder Kanzler, der sagt, Jesus mein Heil. Ein Kabinett, was sich vorher formiert und sagt, okay, wir gehen erstmal auf die Knie und fragen Gott, wo geht's lang? Bin ich im Israel-Gebetskreis, dann sage ich, Herr Jesus, schenke eine Erweckung und Netanjahu und Co., dann geht es dem Volk Israel gut. Hier lese ich was ganz anderes. So ein richtiger Strolch, so ein Despot, so ein König, der gemordet hat ohne Ende, einen Eroberfeldzug gemacht hat, einen nach dem anderen, der wird von Gott angesprochen. Vorher noch gibt es Nebukadnezar. Ihr kennt diese Geschichte, wie er den feurigen Ofen und so weiter, ne? Daniel-Geschichten. Dieser Despot wird von Gott benannt in der Schrift, mein Knecht. Wenn ich das lese, sage ich mal, okay, das gibt mir vielleicht ganz neu Mut für die jetzigen Verhandlungen um unsere Regierungsbildung zu beten. Gott kann selbst einem absoluten Despoten ins Herz hineinlegen, gute Dinge zu tun. Gott ist so groß. Und keiner von uns säße hier, wenn ich Gott irgendwann ihm eine Offenbarung ins Herz gegeben hätte, dass Jesus Christus das Heil der Menschen ist. Habe ich da ein Amen? Okay, das heißt, was für ein Gottesbild habe ich, das lerne ich bei Esra. Gott ist so groß, er kann jeden Menschen erreichen, an jeder Stelle, an jedem Moment, in jeder Zeiteinheit. Und hierfür sollten wir glauben und beten, dass Gott seine Hand ausstreckt, dass mehr Offenbarung seiner Herrlichkeit in unsere Stadt, in die Herzen der Menschen kommt. Nicht nur seine Segnung in Form von Reichtum und Wohlstand, sondern dass die Menschen im Herzen getroffen werden für eine Umkehr. Und was wäre dann, ich sag mal jetzt, mal nur so ein Planspiel, jetzt sitzen die heute zusammen, Schulz, Merkel und Co., und sie feilschen, ob es nur unbedingt jetzt mit der Gesundheitsreform so gehen soll oder wie viele Flüchtlinge nachziehen sollen. Und mittendrin auf einmal offenbart sich die Herrlichkeit Gottes. Und sie kommen zum Ergebnis und sagen, als erstes müssten wir die christlichen Kirchen in Deutschland nochmal stärken und die Begegnungskirche bräuchte unbedingt 2 Millionen, damit sie Leute einstellen können, damit die sich nicht mehr um die Gebäude kümmern müssten. Merkt ihr, keiner von uns hat dafür irgendwo einen Ansatz von Glauben, stimmt's? Das heißt, wir haben ein eingeschränktes Gottesbild. Wir trauen Gott manche Sachen nicht zu. Ich habe oft mal gesagt, ich bräuchte mal einen Lottogewinn. Ich würde auch 10%, ich würde 20. geben. Ja. Ich würde was weitergeben, kein Thema. Aber das größere Wunder wäre, wenn ich trotzdem einen hätte, obwohl ich nicht spiele. Aber Gott könnte das machen. Das ist hier die Szenerie. Gott öffnet jemandem das Herz. Glauben wir, dass sowas noch möglich ist heute? Hier muss ich mein Gottesbild korrigieren lassen. Ich denke, Gott ist nur dafür da, wenn es im Rücken zwickt. Ich sage, oh, heil doch mal. Gott ist viel, viel größer. Das Buch Esra lehrt mich, ganz neue Dimensionen anzugucken. Wie ist mein Gottesbild? Was er gesagt hat, das wird er auch tun. Er wacht über seinem Wort. Und die letzte Frage, die kommt dann in Richtung Taufe. Deswegen habe ich hier auch nochmal das Taufbecken von vor einem halben Jahr hier fotografiert. Das hatte ich nämlich noch. Das Volk der Juden wird zurückgeführt. Sie haben in Babylon entsprechend dem, was der Prophet gesagt hat, baut Häuser, gebt euch hinein. 70 Jahre lang haben sie in dieses Land hinein investiert. Sie sind zu einigermaßen Wohlstand gekommen. Sie haben teilweise Karriere gemacht. 70 Jahre, die zweite, die dritte Generation ist gekommen, nur die Oma oder der Opa sagt, oh, damals in Jerusalem. Und wenn man die Geschichte richtig liest, dann ging es ihnen nicht schlecht. Es gibt zwar den Psalm, an den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten. Aber das ist eher der geistliche Schmerz, die Sehnsucht nach dem Haus Gottes ausgedrückt. Wirtschaftlich ging es ihnen relativ gut. Sie hatten, wie es der Prophet gesagt hat, Häuser gebaut. So, und jetzt geht's los, dass Zerubabel sagt, jetzt ist Zeit, Kyros lässt es sogar schriftlich aufführen, ihr dürft jetzt das Land verlassen, ihr dürft zurück nach Jerusalem. Da habe ich mich gefragt, ey, wenn ich dort gelebt hätte, ich hätte gesagt, ich bin doch nicht doof. Überleg mal, du hast gerade eine schöne Hütte gebaut, hast vielleicht einen Swimmingpool, weil es schön warm ist, hast einen guten Job, deine Kinder sind in der Schule groß geworden und jetzt sagt dieser König doch, nach Jerusalem in eine total zertrümmerte Stadt, ziehst du und baust da wieder auf. Das wäre so, als wenn jetzt hier einer aus Syrien wäre, der gesagt kriegte, so, du hast jetzt gerade mit deiner Familie hier einen gewissen Wohlstand erreicht, jetzt gehst du nach Aleppo und baust das wieder auf. Das war die Szenerie. Was muss Gott in den Herzen bewegt haben? Aber da drin liegt eine ganz tiefe geistliche Tiefe. Wir werden ja heute einen Mann taufen. Ich freue mich so über Al-Sari, dass er getauft wird. Da kommt jemand und sagt, ich möchte mit ganzem Herzen dem Herrn Jesus gehören. Er zieht also nach Jerusalem. Er lässt sein ganzes früheres Leben hinter sich, geht ins Taufbecken und lässt sich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Kommt wieder raus und sagt, wow, ich bin gehorsam gewesen, ich gehe in den nächsten Schritt. Aber dann fängt die Aufbauarbeit ja eigentlich erst an. Er ist aus seinem alten Leben ausgezogen. Und wenn man jetzt meint, so nach dem Motto, hast du Jesus im Gepäck, steckst du jede Schwierigkeit auch weg, das stimmt dann nicht. Ich habe bei mir festgestellt, ich bin getauft und dann komme ich in ein total zerstörtes Innerstes zurück. Wie sagt Paulus, ich weiß, in mir wohnt nichts Gutes. Sag ich, willkommen in der paulinischen Theologie. Das kenne ich von mir auch. Ich glaube, ich bin zu jeder Schlechtigkeit fähig. Aber jetzt bin ich doch getauft, ich bin doch Christ. Und du kommst in dein Jerusalem und jetzt fängt es an, dass der Tempel des Heiligen Geistes hierhin ganz neu aufgebaut werden muss. Mit Liebe, mit Annahme, mit Vergebung. Manchmal musst du vielleicht wirklich zurückgehen und zu sagen, ich vergebe meinen Eltern, ich vergebe meinen Großeltern, ich vergebe meinem Ehemann, ich vergebe meiner Ehefrau, ich vergebe. Und dann stellst du fest, aber eigentlich, Herr, könntest du ihnen noch eine reinwürgen, führ sie mal erstmal wieder weg. Und dann betest du nochmal und betest nochmal und betest nochmal. Und dann merkst du auf einmal ganz langsam wird hier was verändert. Und wenn du das Buch Nehemia liest, das erste Tor, was eingehangen wurde, nachdem die Stadtmauer wieder gebaut worden ist, war das Schafstor. Wenn Jesus nicht die Tür ist bei dir hier innen drin, dann nützt es Hingehen nach Jerusalem gar nichts. Dann fängt eigentlich das Leben als Christ erst an, dass du schaust, was ist in dir eigentlich alles kaputt und zerstört. Dann fangen Heilungsprozesse an, die Gott ja machen will. In seiner Güte ist er ja da gewesen. Er gibt ja genug mit auf die Reise, dass das Ganze geschehen kann. Das Buch Esra liest sich dann wie eine Restaurierung deines inwendigen Menschen, nachdem du aus der Taufe aufgestanden bist, nach Jerusalem gegangen bist. Dann kannst du die geistlichen Dinge übereinander schieben. Ich halte das so wichtig. Die Frage ist dann, wie ist das mit mir bei meiner Rückkehr, wenn ich durch die Taufe wieder nach Jerusalem komme und feststelle, was alles in meiner Umgebung nicht in Ordnung war. Gestern war ja der Tag des Holocaust-Gedenkens. Und ich habe längere Zeit mir Fernsehsendungen angesehen darüber, wo Leute berichtet haben, die mit den Schergen der SS gesprochen haben und umgegangen sind. Und es war erschreckend. Einer, der den Holocaust komplett erlebt hat, der hat sie alle nacheinander interviewt. Und durch die Bank sagt er, keiner von denen hatte ein Unrechtsbewusstsein. Selbst nach 20, 30 Jahren danach, wo alles klar war, haben sie gesagt, nee, wir waren ja nur Vollzugshelfer. Ich war sowas von erschrocken. Und in unserer Zeit wachsen ja immer wieder Leute noch auf, die sagen, das war alles gar nicht so schlimm. Das gab's ja gar nicht. Man darf das alles nicht so sehen. Und hätte man doch besser die Sache noch komplett zu Ende gebracht. Ich weiß, wie ich in der Uni als Assistent war. Da gab's einen Mann bei uns, der war angestellt dort. Der stand vor mir und sah, das ist blöde. Wir hätten ein paar Jahre mehr Zeit haben müssen, dann wären alle Juden weg gewesen. Du stehst vor dem und sagst, also jetzt muss ich Acht geben, dass ich hier keinen in die Fresse haue. So deutlich kann ich das nicht formulieren. Du bist absolut platt. Und das war in den 70er Jahren. Versteht ihr, wenn ich nach Jerusalem komme, dann zeige ich nicht mit den Fingern auf andere, sondern dann wird mir klar, wer ich bin. Dass Gott sagt, jetzt müssen wir neu aufbauen, damit die Beziehung wieder zu mir gut kommt. Und wenn du nachher ins Taufbecken gehst, dann fängt was Neues für dich an, wo Jesus sagt, er möchte dich mit allem Reichtum ausfüllen, damit du wieder neu aufbauen kannst. Da kommt Gott, der Ermutiger. Nach 70 Jahren weggeführt, baut er neu auf, damit die Schönheit und die Größe Gottes sichtbar wird. Das fängt an mit der Taufe und geht dann weiter. Und wenn wir gleich den Täufling sehen, der als Erstlingsgabe von der arabischen Gruppe kommt, weil er sein Leben Jesu gegeben hat, weil er durch die ganze Bibellehre durchgegangen ist, wenn er gesagt hat, ich lasse mein altes Irakerleben zurück, ich fange an ganz neu mit Jesus zu gehen, dann möchte ich, dass wir darüber nachdenken und sagen, Herr Jesus, ich möchte wieder nach Jerusalem gehen und gucken, dass mein Innerstes aufgebaut wird, dass das dich ehrt. Weil es nützt sonst nichts, dass wir das Buch Esra lesen, denken, ah, Geschichte lässt sich gut lesen. Die Frage 4 ist, wie sieht es bei mir aus? 4 Fragen habe ich uns gestellt zu unterschiedlichen Dingen, die ins Esra-Buch einführen sollen. Die erste Frage, wie nutzen wir unsere Lebenszeit aus? Die Frage 2, wenn Gott mit seinem Volk schon so umgeht, wie geht er dann mit mir um, wo ich doch sage, ich bin Christ? Die Frage 3 ist, wie ist mein Gottesbild? Kann er zu Kim in Korea reden? Kann er zu Erdogan reden? Kann er zu Merkel reden? Kann er zu mir reden? Und die Frage 4, wie sieht das mit meiner Rückkehr aus? Wenn ich durch die Taufe nach Jerusalem gekommen bin und Gott sagt, so jetzt fangen wir mal an, darf ich dich in die Wiederaufbauarbeit mit einbeziehen? Diese Fragen zum Esra-Buch gebe ich euch mit. Wir werden in der nächsten Zeit tiefer einsteigen in dieses Buch und dann vielleicht immer mal wieder auf diese Punkte zu sprechen kommen. Ich möchte beten und dann werden wir uns vorbereiten für die Taufe. Vielleicht kann das Lobpreisteam, während wir uns dann schnell umziehen, dann das eine oder andere Lied mit uns singen. Aber erst möchte ich beten. Herr Jesus, wir können geschichtlich viel hineingucken in das Buch Esra und die Umgebung, die Wegführung und Zurückführung. An deine Gnadenerweisung, wie du das versprochen hast. Aber wir brauchen das, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und uns korrigierst, wo wir falsch sind. Dass du uns ermutigst, wieder dich als den großen Gott der Geschichte, dass wir dich wieder ganz neu sehen. Hilf uns und nimm uns an der Hand. Wir brauchen dich. Deiner ganzen Größe und deiner ganzen Nähe. Ich bete, dass du uns hier begegnest. Amen.